heute ein großes Paket schon behandelt, die sogenannten Hinführungseinleitungsfragen des Römerbriefs. Und wir waren heute Morgen dann, als wir zum Mittagessen gingen, so weit, dass wir herausbekamen, Paulus wollte ursprünglich die Römer selbst missionieren. Die Umstände hielten ihn aber auf, zunächst durch den Erfolg seiner Mission im Osten, dann vermutlich auch durch das Claudius-Edikt. Der Kaiser hatte die Juden aus Rom vertrieben und wohl deshalb, weil in der Synagoge Streit war um einen Chrestos, schreibt ein Historiker, er meint wohl in Wahrheit Christus. Und so konnte Paulus nicht, wie er ursprünglich plante, dort schon wirken in Rom. Aber jetzt will er doch kommen. Und warum? Wir haben es schon erfahren. Er will kommen, um, nachdem er im Osten alle Zentren mit der Mission erreicht sieht, sich dem Westen zuzuwenden, nämlich er will 1524 nach Spanien, also für einen Juden von Israel her gesehen ans Ende der Welt. Und jemand von euch hat es zutreffend gleich eingeordnet, das war die Erwartung der ersten Christen. Bevor Christus wiederkommt, muss das Evangelium verkündigt werden, allen Völkern bis an das Ende der Welt, Markus 13, Vers 10, und Matthäus 28, 16 bis 20, der große Missionsbefehl. Und wir kamen dann am Ende heute Morgen eben aus Anlass des Heimgangs von Hans-Peter dann auf diese Perspektive. Was heißt das denn für Paulus, wenn er sich geirrt hat und er kommt gar nicht, er kriegt den wiederkommenden Christus gar nicht zu Lebzeiten mit, sondern er stirbt vorher. Und wir hatten uns vergewissert im Vorgriff des Römerbriefs schon, dass für Paulus dann das bei Christus sein schon die Erfüllung ist. Also persönlich hat er die Wiederkunft Christi längst erfahren, als er selbst starb. Aber für uns als Kirche hat es in der Tat sich 2000 Jahre hinausgezögert. Das haben die ersten Christen gar nicht erwartet. Die rechneten nicht mit einer Zeit der Kirche, sondern sie dachten, Christus kommt wieder. Und für Paulus aber hat sich an diesem Wechsel der Perspektive nichts geändert. Als er merkte, ich werde sterben als Märtyrer und ich komme nicht, wie ein Schwabe das gerne sagt, ungestorben in den Himmel, nicht? Das sagt der Schwabe für faule Leute, die sich überdrücken vor den Problemen. Der will ungestorben in den Himmel kommen, nicht? Also Paulus merkt, er kommt nicht ungestorben in den Himmel, sondern er muss als Märtyrer sterben. Und was hat seine Perspektive verändert? Nichts. Der fröhlichste Brief, den Paulus geschrieben hat, der Brief, in dem die Freude am meisten vorkommt, du kannst in der Konkordanz nachgucken, ist der Philipperbrief. Und in dem rechnet er mit seinem eigenen Sterben als Märtyrer. Denn er ist ja dann bei Christus, wenn er stirbt. Insofern ist die Naherwartung der ersten Christen noch heute für jeden Christen aktuell. Wir sind nahe dabei, Christus zu sehen, ob er vor meinem Sterben kommt oder ob ich ihn durch mein Sterben hindurch sehen darf. Jetzt war es so, dass wir ja durch diesen Blick auf die Zukunft den letzten Punkt nicht mehr behandeln konnten. Und einige von euch waren so topfit, dass sie nach der dritten Stunde nach vorne spritzten. Ich gucke jetzt keine direkt an, nur indirekt direkt. Und kamen und sagten, Hans-Joachim, du musst aber noch klären, wieso ist er denn jetzt eigentlich auf die Römer zugegangen? Und die Lösung findet sich im selben Kapitel 15, nur einige Verse weiter, in 15,28. Da lässt er endlich die Katze aus dem Sack oder sollen wir sagen den Engel aus dem Himmel. Das ist vielleicht ein schönerer Ausdruck für diesen Anlass. Warum eigentlich möchte Paulus nun nach Rom kommen? Nun, nicht nur sich geistlich austauschen, sondern er möchte von ihnen ausgesandt werden. Und dieser Begriff der Aussendung ist in der Missionssprache ein ganz gefüllter Begriff. So wie er von Antiochien aus nach Kleinasien gesandt wurde, wie er von Antiochien aus der Gemeinde mit Mitarbeitern und Gebet unterstützt wurde für seine Europamission, so möchte er jetzt die römischen Christen gewinnen, dass sie die Missionsbasis sind, dass sie die Etappe sind, von der aus er sich dem Ende der Welt zuwendet. Aus dem Zentrum der heidnischen römischen Welt möchte er die Mission ans Ende der Erde tragen. Was gehört zur Aussendung dazu bis in die Gegenwart hinein? So damals schon bei den ersten Christen. Nun, das Erste, was immer genannt wird, auch in Kommentaren, ist die finanzielle Unterstützung. Ja, das ist richtig. Einige haben es raus, ihre Missionsbriefe immer so zu schreiben, dass man immer ein komisches Gefühl mit seiner Bankkonto hat und ein schlechtes Gewissen bekommt, weil sie sagen, betet doch bitte für uns, und noch besser ist es, wenn ihr eure Gebete in Überweisungsscheinen formuliert. Da wird immer aufs Geld gedrängt und man hat den Eindruck, also muss das so direkt sein und so peinlich sein. Kann das nicht sein, dass ein Missionswerk auch anders zu seinem Geld kommt, als immer den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen? Wie war das bei Paulus? Habt ihr schon mal von ihm einen Brief gelesen, wo er um Geld bittet? Nein. Paulus wollte, gerade weil er ein so angefochtener Apostel war, wegen seiner Heidenmission, auf keinen Fall einen Anstoß geben. Und so hat er nur von einer Gemeinde, mit der er herzlich verbunden war, den Philippern, Geld angenommen, weil er da nicht damit rechnen musste, das wird ihm umgedreht und wird ihm vorgeworfen. Und nur die Philipper durften ihn unterstützen, und dafür bedankt er sich in Kapitel 4 des Philipperbriefs ausdrücklich. Sonst hat er gesehen, dass er sein Geld nicht von den Gemeinden nimmt, die er missioniert oder von denen er ausgesandt wird, obwohl es sein Recht war, wie er sagt. Nicht? Man soll ja einem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbieten und verbinden. Nicht? Also das ist eine Regel des Gesetzes schon. Wenn ein Tier arbeitet, soll es auch von seiner Arbeit leben. Ein Prediger hat es mal aus Versehen umgedreht und hat gesagt, man soll da dem Ochsen, der da frisst, das Maul nicht verdreschen, aber das ist nicht original. Das gibt es in keiner griechischen Handschrift, sondern man soll dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Nicht? Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Es wäre also ein Recht des Paulus gewesen, dass er seine Fahrtkosten und Aufwandsentschädigungen auch beansprucht. So hat es Jesus auch gesagt, lasst euch unterhalten von den Gemeinden, von den Häusern, in die ihr geht. Nicht? Also der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Bereichert euch nicht an der Arbeit, aber ihr sollt euren Lebensunterhalt von den Gemeinden auch bekommen. Darauf hat Paulus in Freiheit verzichtet, um unanfechtbar zu sein. Das heißt, er hat gearbeitet den Tag über und abends hat er gelehrt in Ephesus, wie wir es heute gehört hatten. Und am Wochenende hat er gepredigt. Das heißt also, er hat hier, um keinen Anstoß zu geben, mehr getan, als er müsste. Also Geld will er von den Römern ganz offensichtlich nicht, sondern erstens Fürbitte, denn er weiß, dass er nur, wenn er getragen wird von der Gemeinde, dann auch im Namen der Kirche und im Namen der Gemeinden arbeiten kann. Also es gibt so ein Klischee von Paulus, das wäre so ein Einzelkämpfer, ist er aber nicht. Sondern er schreibt seine Briefe mit seinen Mitarbeitern zusammen. Er möchte immer eingebunden sein in Gemeinden. Er lässt sich immer von Gemeinden aussenden. Er geht nicht alleine nach Spanien. Er sagt, dazu brauche ich eine Gemeinde, die das trägt im Gebet. Und zweitens, Gebet und das Zweite, was für Paulus gilt, das Dritte hat man ausgeschieden, Geld war es nicht. Das Zweite, die Aussendung von Mitarbeitern. Und jetzt wisst ihr auch, warum der Römerbrief in der Absenderangabe keine Mitarbeiter benennt. Also nicht Paulus und Silvanus und Timotheus schreiben euch nach Rom, sondern Paulus kommt alleine und sagt, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, ein ausgesonderter Apostel zum Evangelium Gottes. Hier stehe ich, ich stelle mich vor, und warum tue ich es? Ich möchte euch, liebe Gemeinde in Rom, gewinnen. Wollt ihr mich aussenden, um nach Spanien zu gehen? Sendet ihr Mitarbeiter mit mir als Begleiterinnen und Begleiter? Und seid ihr bereit, das im Gebet zu tragen? Ich weiß, ihr kennt mich nicht, also stelle ich mich vor. Und die 15 Kapitel Römerbrief, eins der schönsten Geschenke, die die Christenheit von Gott geschenkt bekommen hat, verdanken wir dem Umstand, dass Paulus historisch einen Brief schrieb, als ein konkreter Autor an einen konkreten Adressaten, in einer ganz bestimmten Situation, mit einer bestimmten Absicht. Ich möchte nach Spanien, Gott hat mich gesandt, macht ihr mit, lasst ihr euch gewinnen. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, und falls ihr Gerüchte gehört habt, dass ihr wisst, was dran ist und was nicht dran ist, stelle ich euch das Evangelium vor. Paulus meint nicht, ich stelle mich vor und stelle mein Evangelium vor. Und ich weiß, es gibt noch andere. Paulus sagt, es gibt nur ein Evangelium. Aber ich sage euch, wie ich das Evangelium sehe, die Wahrheit des Evangeliums. Und das tut er 15 Kapitel auf der Basis von, wie haben wir es gelernt, Schrift und Bekenntnis. Das sind die Säulen, mit denen er das erklärt. Und so kommen wir heute Abend zum Briefthema. Römer 1, 16, 17. Römer 1, 16, 17. Betreff hat man bei Geschäftsbriefen gesagt und macht das teilweise heute noch. Oder bei Outlook die Betreffzeile. Wobei mein Outlook dann das Spinnen anfangen würde, wenn ich eine so lange Betreffzeile tippen würde. Das passte nicht ins Fenster. Aber der Tertius, der musste seine Rohre öfters anspitzen und Tinte nachlegen, um die Schrift des Paulus auch geschwind aufzuschreiben. Also Römer 1, 16, 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und jetzt kommt es hammerhart Schlag auf Schlag, so wie wir beide eben hier getaktet haben. Ganz eng. Denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für alle, die glauben. Oder in der Luther-Übersetzung, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und für die, die den Text schon auswendig kannten und haben auf meine Hand geguckt, ihr habt gemerkt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 gezeigt. Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Darauf gehen wir dann später noch ein. Die Juden betrifft es zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes, wie es ursprünglich heißt. Wer eine Lutherbibel hat, der liest hier die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist aber schon Auslegung. Zunächst einmal wollen wir es offen lassen, was das bedeutet. Also ursprünglich steht hier, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, aha, schon wieder die Schrift, wie geschrieben steht, Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben, oder der aus Glauben Gerechte wird leben. Hier haben wir die Betreffzeile des Römerbriefs. Und man kann mit Fug und Recht sagen, wer die Betreffzeile verstanden hat, der hat den ganzen Römerbrief schon mit einem Schlüssel. Das ist also der Schlüssel für die Tür zum ganzen Römerbrief. Und ich will mich redlich bemühen, nach allen Verdiensten, die ihr heute schon errungen habt, euch noch lebendig zu halten, dass wir hier den roten Faden sehen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich gestehe, solange ich noch Kölner und Rheinländer war, habe ich diesen Vers nicht verstanden. Ich musste erst zu den geliebten Schwaben kommen, um diese Redewendung einordnen zu können. Denn als ich das erste Mal bei meinen Vermietern eingeladen war zum Mittagessen, es gab Schweinebraten mit Spätzle, soweit so rheinisch, dann gab es Kartoffelsalat. Das passte zwar für mich als Rheinländer nicht zu den Spätzle, aber warum auch nicht. Und dann gab es warme Soße. Nein, aber nicht über den Schweinebraten, über den Kartoffelsalat. Also große Überraschung für den Rheinländer, was da alles so zusammenpasst in einem schwäbischen Magen. Das hätten wir auf eine Woche verteilt. Aber ich war begeistert. Ich war begeistert. Und mir hat es wirklich geschmeckt. Und als Rheinländer habe ich offen am Schluss der Mutter von Charlie gesagt, ich kann dich benennen, ja, du bist mir nicht böse. Ich habe gesagt, es schmeckt ganz vorzüglich, ich bin begeistert und habe es durch Nachlegen einer zweiten Portion auch belegt. Und dann wartete ich drauf, dass der Familienvater auch ein Kompliment macht, denn im Rheinland bedanken sich eigentlich alle bei der Mutter. Und dann sagte der Vater, ja, nachdem der Rheinländer so vorgelegt hatte, ja, es schmeckt nicht schlecht. Mich hat's doch unter den Tisch gehauen. Wie kann man zu einem solchen Menü sagen, es schmeckt nicht schlecht? In Wahrheit war es die griechische Bildung meines Gastgebers, denn in der Rhetorik nennt man das die Stilfigur der Litotes. Das heißt, wenn man etwas steigern will, verneint man das Gegenteil. Ich habe gesagt, es schmeckt gut, nein, es schmeckt besser. Der Schwabe aber sagt, es schmeckt nicht schlecht. So wird es noch sein, wenn er in den Himmel kommt. Wenn Schwaben in den Himmel kommen, dann werden sie sagen, gar nicht so schlecht. Das ist aber schon ein schwäbischer Lobpreis Gott gegenüber am dritten Tag. Jetzt, damit der Charlie nicht in die falsche Ecke gerät, es war ein anderer Freizeitteilnehmer, nicht der Charlie, nämlich wieder besagt da vorne, der dann auch mal ein schwäbisches Gericht auf seiner Freizeit kommentierte. Es schmeckt gar nicht so schlecht, wie es einem davon wird. Also ihr merkt, ich habe nicht nur eine liebe schwäbische Frau geheiratet, ich bin auch adoptiert bei den Schwaben, ich kenne alle Genauigkeiten. Und es kommt manchmal schon vor, dass ich meiner schwäbischen Frau einen schwäbischen Begriff erkläre, den sie noch nicht kennt. Die Schwaben sind ein liebes Volk, es ist ganz toll bei ihnen zu sein. Also es ist in Wahrheit die Litotes. Und jetzt, um ernst zu werden, denn es ist eigentlich ein ganz ernster Zusammenhang, ich schäme mich des Evangeliums nicht, bedeutet, ich bekenne das Evangelium freimütig, überschwänglich, mit meinem ganzen Leben. Und die Einleitung war nur wichtig, damit ihr merkt, was Paulus wirklich meint. Also nicht, wie wir sagen, naja, ich will mich nicht schämen, sondern das ist ganz positiv gemeint. Ich schäme mich nicht, und das hat mehrere Gründe, aber, und das ist der Ernst der Sache nach der lustigen Einleitung, dass Paulus sich nicht schämt des Evangeliums, das in der Tat ist so ernst, dass wir, wenn wir das Ende des Briefes anschauen, in 15, bittet er, wenn ich nach Jerusalem gehe, unterstützt mich schon quasi im Vorhinein, obwohl ich ja noch gar nicht euer Gesandter bin. Und zwar habe ich zwei Sorgen. Erstens einmal habe ich Angst vor den Juden, die nicht an Christus glauben, dass sie mir nämlich gefährlich werden können. Aber ich finde die Reise so wichtig, um der Einheit der Kirche willen. Und dann, ich habe das anfangs gar nicht glauben wollen, bittet, dass die Judaisten, die Judenchristen, die Urgemeinde, das Geld annehmen. Also das Problem hätte ich heute bei keiner Missionsgemeinschaft. Die würden sagen, ob du ein Heretiker bist oder nicht, ob du ein Alphasöhner bist oder das ewige Feuer predigst, solange du mir Geld gibst, verzeih ich dir alles, nicht? Aber so nicht bei den Jerusalemern. Er hatte ernsthaft Angst, es könnte ihm zu Problem werden. Und schaut in die Apostelgeschichte. Die Angst war berechtigt. Die Angst war berechtigt. Denn es war die Reise nach Jerusalem, auf der Paulus um der Einheit der Kirche willen, weil er seine judenchristlichen Brüder nicht aufgeben wollte, genau das erlebte, was er befürchtete. Die Judaisten haben offensichtlich Widerstand geleistet, die jüdischen Gegner haben ihn gefangen genommen und ob es endgültige Gefangennahme war, Lukas bricht ja ab in Rom, oder ob er nochmal frei kam, wie andere mit den Timotheus- und Titusbriefen überlegen, es war auf jeden Fall der Anfang vom Ende, der Anfang seines Martyriums. Insofern ist der Römerbrief, wie einige mit Recht sagen, in der Tat das theologische Testament des Paulus. Es ist der letzte Brief, den er in Freiheit schreibt, soweit wir das Leben überhaupt eindeutig takten können. Und es gibt am Schluss noch Offenheiten bei den späten Briefen, aber den Philipperbrief schreibt er eindeutig in Gefangenschaft, Philemonbrief eindeutig in Gefangenschaft, also Briefe, die nach dem Römerbrief entstanden sein können oder sind, sie sind in Gefangenschaft geschrieben. Ein enormes Gewicht liegt in diesem Brief. Warum schämt sich Paulus des Evangeliums so wenig, dass er sein Leben riskiert für das Evangelium? Nun, weil es, und das ist Evangelium wörtlich übersetzt, eine gute, eine frohmachende Nachricht ist. Für Heiden, die missioniert wurden, war der Begriff Evangelium bekannt. Evangelium konnte nämlich die gute Nachricht eines Kaisers sein. Also in der Bundesrepublik Deutschland haben wir in Deutschland jetzt demnächst Wahlen. Und hätten wir die römischen Verhältnisse, dann könnten wir hoffen, egal wer von beiden gewinnt, ich will das auch gar nicht jetzt diskutieren, wen ihr euch wünscht, das lassen wir übrigens raus. Aber egal, wer gewinnt, das Erste ist mal ein Evangelium. Also, CDU oder SPD oder Rote oder Grüne gewinnen. Und das Erste, was der neue Kanzler, die neue Kanzlerin verkündigt, ist, Evangelion wird öffentlich verkündigt, zum Beispiel die Steuern werden abgeschafft. Oh ja, würden wir akzeptieren. Also, gute Nachricht ist die gute Nachricht eines Königs, eines Kaisers, dass es irgendetwas Besonderes gibt. Alle kriegen Bürgerrecht, alle kriegen ein Jahr Steuerfreiheit. Das sind gute Nachrichten, aber im säkularen, im weltlichen Bereich. Die gute Nachricht, die Paulus verkündigt, ist das, was Christus ihm in Damaskus verkündigte, was Christus den Frauen und Männern an Ostern verkündigte, das Evangelium. Und jetzt wird das Evangelium beschrieben. Es ist Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Das werde ich später noch entfalten. Aber in Vers 17 kommt etwas, was zunächst irritiert. Er begründet nämlich die Begründung, warum die gute Nachricht eine gute Nachricht ist. Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Mit der Aussage, warum ist das so? Denn es wird offenbar im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes. Das habe ich nun am Anfang überhaupt nicht verstanden. Gottes Gerechtigkeit verbinde ich doch mit Gottes Gericht. Und in der Tat, in Römer 2, 1 bis 16, nimmt Paulus auch diese jüdische Tradition auf. nämlich der Vorstellung des gerechten Gerichtes Gottes, nach dem alle Menschen beurteilt werden nach ihrem gelebten Leben. Und eine von euch hat heute ja schon gefragt, wie ist das dann mit dem jüngsten Gericht für die Christen? Also Gerechtigkeit Gottes verbinden wir mit Gericht. Und da wir unser Rechtssystem auch in unserer österreichischen und deutschen Tradition von der lateinischen Tradition her haben, ist für uns Gerechtigkeit eines Richters eine verteilende Gerechtigkeit. Also für die Lateiner hatten Justitia distributiva, die anderen können sich trösten, im Deutschen heißt es genau das Gleiche, verteilende Gerechtigkeit. Also ein Richter verurteilt den, der schuldig ist, und erteilt dem Freispruch und Belohnung und Ersatz zu, der unschuldig ist. Und so haben wir den Rechtsgrundsatz, jedem das Angemessene, jedem das Seine, suum cuique. Was ist ein gerechter Richter? Nun, einer, der unbestechlich ist, der nicht falsch urteilt, sondern jedem das zukommen lässt, was dem Recht entspricht. Der Schuldige soll schuldig gesprochen werden, der Unschuldige soll freigesprochen werden. Wenn aber am jüngsten Tag Gott nichts wäre als nach römischem Recht und österreichischem deutschen Recht ein vorbildlich gerechter Richter, was wäre dann erfreulich an diesem Tag? Wie könnten wir uns darauf freuen? Denn jeder, der sich ein bisschen kennt, der weiß genau, wenn Gott so genau bei mir hinschaut, wie soll ich dann vollkommen vor ihm dastehen und als ein Täter des Gesetzes als vollkommen gerecht erwiesen werden? Das geht doch gar nicht auf. Die gute Nachricht ist, Gerechtigkeit Gottes ist etwas anderes. Und das wird Thema für heute Abend sein. Und ich gehe in mehreren Schritten vorwärts, weil ich im Alten Testament und beim Judentum anfangen kann. Wenn wir sagen, ich bin gerecht, dann machen wir diese Gerechtigkeit an uns und unserem Verhalten fest. Wenn wir sagen, ich habe eine reine Weste, dann gucken wir in den Spiegel, dann fühlen wir unseren Puls, dann gucken wir nach unserem Gewissen und sagen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich bin gerecht. Und worauf bezogen? Nun, auf das Gesetz bezogen oder auf unsere Einstimmung, Vereinbarung bezogen. Wenn ein Jude aber sagt, ich bin gerecht, wenn es in den Psalmen um Gerechtigkeit geht, dann geht es nicht um eine Eigenschaft, die jemand an sich hat, sondern Gerechtigkeit ist im Judentum, im Alten Testament, ein Beziehungsbegriff. Ein Beziehungsbegriff. Gerecht bin ich jüdisch, alttestamentlich in den Psalmen und überall nicht an sich, sondern immer in Beziehung zu jemandem, in einer konkreten Beziehung. Das heißt also, wenn ein Jude sagt, ich bin gerecht, dann fragt der andere Jude ihm, wem gegenüber bist du gerecht? Wir haben auch im Deutschen Beziehungsbegriffe, aber nicht gerecht. Bei gerecht denken wir nur an uns selbst und unsere Eigenschaft, unser Verhalten. Aber einige leben ja von euch in Vierbettzimmern, nicht? Habe ich mitgekriegt. Und da könnte heute Abend beim Zähneputzen so sein, dass eine der anderen oder einer dem anderen steckt, du, ich habe mich verliebt. Signalbeziehungsbegriff. Dann fragt die andere zurück, in wen? Dann sagt er, wieso in wen? Ich habe mich nur verliebt. Was wird dann passieren? Nun, falls schon Zahnpasta geschäumt auf der Bürste ist, dann wirst du wahrscheinlich versucht sein, einmal so zu machen, nicht damit die andere gepunktet ist, weil du sagst, du Schlawiner, du betrügst mich oder dich selber. Wenn du dich verliebst, dann verliebst du dich in jemanden, denn Verliebtsein hat mit einer Person zu tun. Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Und so wie Liebe für uns ein Beziehungsbegriff ist und immer einen Geliebten und einen Liebenden braucht, ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. So gilt es also im Judentum. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Und insofern ist der gerecht, der beziehungsentsprechend lebt. Das war Schritt 1. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff, keine Eigenschaft. Zweiter Schritt. Das mit der Beziehung ist im Alten Testament grundsätzlich. Wir kommen von Aufklärung und Individualismus her. Und bei uns steht das Ich, die Person, das Individuum, das Selbst im Mittelpunkt. Wir lassen andere Menschen zu. Wir sind ja tolerant, nicht? Also ihr lasst die anderen neben euch ja sitzen und gönnt denen ja auch, dass sie auf der Welt sind. Aber jeder ist von uns in den Tauernhof gekommen und hat gesagt, hier bin ich und die anderen sind auch da. Das heißt, der Individualist versteht sich selbst als die Sonne Und er toleriert andere, solange sie nur um ihn herum schwirren und ihn bestätigen, nicht also als Sonnensystem funktionieren. Nicht, solange also der andere um mich herum kreist, als Erde um die Sonne, habe ich nichts dagegen. Wenn der aber kollidiert oder abweicht oder plötzlich fordert, dass ich um ihn mich drehe, dann bin ich nicht so vergnügt. Nicht, jeder von uns will die Sonne sein, die anderen sind die Erde. Nicht, so konstituieren wir auch Gemeinde. Gemeinde ist ich und alle anderen, die für mich sind. Nicht, dass Gemeinde an sich ist und ich bin ein Teil von dem, das müssen wir erst lernen. Das ist Individualismus. Die Bibel sagt aber nicht, der Mensch ist an sich und dann auch noch in Beziehung, sondern für die Bibel ist der Mensch ein Beziehungswesen. Das heißt, der Mensch ist nicht an sich und dann auch noch in Beziehung, sondern der Mensch ist nur in Beziehung und sonst kann er gar nicht sein. Und hier ist die Bibel so hochmodern, wie es die Humanwissenschaften erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wieder geworden sind. Es fasziniert mich immer wieder, wenn ich mit Fachkollegen aus anderen Bereichen spreche, die plötzlich biblische Wahrheiten neu entdecken, dass nicht das Ich und auch nicht die Tiefen des Ichs alles erklären, sondern dass die Beziehung konstitutiv ist, dass Familie konstitutiv ist. In den Psalmen könnt ihr das ablesen. Da ist jemand angefochten. Und zunächst denkst du, der ist krank. Und dann sagt er, die Menschen sind gegen mich. Das heißt also, ich frage mich, was ist denn jetzt das Problem? Ist der krank und kriegt keinen Besuch? Oder wird er angefeindet und wird darüber krank? Die Bibel weiß schon, dass der Mensch Beziehung zum Leben braucht, um zu leben. Das tolerieren wir noch am Anfang unseres Lebens. Nicht? Das heißt also, dass wir während der Schwangerschaft noch nicht ausgehen können und keine Freistunden haben, das haben wir toleriert, da sind wir angeseilt, da kommen wir nicht raus. Also während der Schwangerschaft, okay, ich bin ein Beziehungswesen, muss jetzt sein, bald ist Schluss und dann bin ich ein selbstständiger Mensch. Es gab schon Menschenversuche, dass man sagte, dass man junge Kinder auf die angeborene Sprache untersuchen wollte. Da wollte man die Ursprache des Menschen erforschen. Und hat Kinderversuche gemacht, ich glaube, es waren Waisenkinder, und hat gesagt, die dürfen nicht angesprochen werden, man darf sich denen nicht zuwenden, sondern nur Fläschchen rein, zack, zack, Windel wechseln und dann abwenden. Der zynische Gedanke war, damit man guckt, was wird aus einem Menschen, wenn er keine Beziehung hat. Ihr wisst, was aus den Menschenkindern geworden ist, sie sind alle krepiert. Sie sind alle krepiert. Meine Frau hat mir im Urlaub mal vorgelesen, dass Kängurus ihre Jungen bis zu 12 Monaten nach der Geburt in ihrer Bauchtasche tragen. Bis zu 12 Monaten nach der Geburt in ihrer Bauchtasche. Und ich habe meine griechische Bibel fallen lassen und war ganz bewegt und habe gesagt, das ist aber lange. Und dann war mein zweiter Gedanke, das ist ein Witz, der geht an die Älteren unter uns, dann war mein zweiter Gedanke, wenn ich an die heutigen Zeiten denke, da liegen uns die Menschenjunge bis zu 30 Jahre auf der Tasche. Nicht? Insofern sind die Kängurus noch relativ früh dran mit ihrer Emanzipation. Und dann kommt eine Phase, da könnte man vergessen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Und das ist so die Phase, in der die meisten von euch sind. Weg von zu Hause, Studium, Beruf, Aufbau, Familie, Karriere. Und ich denke an manche meiner Kollegen, die so mit Ellbogen durchs Leben gehen und so sich isolieren, die brauchen keine Gemeinde, die brauchen keine Freunde, die haben nur ihre Karriere und sich selbst im Kopf und wie komme ich weiter, wie werde ich wichtiger, dass man den Eindruck hat, es gibt Menschen, die brauchen tatsächlich keine Beziehung, mindestens wenn sie erwachsen sind. Also zwischen Wiege und Altenpflege sind die Individualisten, also das sind die Ausnahmen der Schöpfung. Aber das ist ein Missverständnis. All die Geltungssucht, die wir in der Karriere haben, all der Machthunger, all das, die Geldgier, die da ist, ist nichts als Kompensation und ein Schrei nach Liebe. Die einen fangen an, Schokolade zu essen, bis eine ganze Fabrik ihren Umsatz verdoppelt und kompensieren auf die Weise. Die anderen trinken, bis sie tot umfallen und kompensieren. Beide schreien aber nach Liebe. Aber die Workaholics, die schreien genauso nach Liebe und Anerkennung. Denn der Mensch braucht die Beziehung zum Leben so notwendig wie der Fisch das Wasser. Wir haben zu Hause zufällig Fische im einem Teich. Das ist immer ganz süß, wenn die morgens, wenn ich die Zeitung hole, schon kommen und schon mal prophylaktisch das Essen anfangen. Ich könnte ja was geben, kriegen auch was. Die brauchen das Wasser, um zu überleben. Wenn mal ein Fisch aus Versehen rausspringt, dann könnte man meinen, das sei ein Fisch, der kein Wasser braucht. Wisst ihr warum? der tanzt und springt und tut und hat eine Hektik am Leib. So vital erlebe ich den nie, wenn er im Wasser ist. Aber wie lange und zu welchem Preis? Menschen, die nicht kapieren, dass sie nur im Wir leben können und dass sie nur ein starkes Ich haben, wenn sie ein Du haben. Menschen, die meinen, sie könnten es alleine, selber groß, nicht? Als kleiner Hans-Joachim habe ich beim Spinatessen irgendwann gesagt, das kann ich selber. Ja, hätte ich es mal nicht gesagt, nicht? Meine Eltern konnten anschließend die Küche neu streichen, nicht? Ihr kennt das alle, die ihr Eltern und Großeltern seid. Selber groß, nicht? Und dann geht alles daneben. Nein, der Mensch ist für das Wir geschaffen. Wir sind Ebenbild Gottes, das heißt gegenüber Gottes. Und unser Grundproblem liegt darin, dass wir mehr sein wollen als im Wir, dass wir Ich sein wollen ohne das Du, aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Also, gerecht sein bedeutet in Beziehung sein und das heißt in einer personalen Beziehung. In einer personalen Beziehung, das war Bestimmung 2. Jetzt ist es spannend schon im Gesetz des Mose, dass Gerechtigkeit nicht Gerechtigkeit ist, sondern was als gerecht erscheint, das hängt ja immer von der konkreten Beziehung ab. Also, wenn Mose regelt, was ist mit einem Fremden, der über dein Gebiet ziehen will mit seiner Herde, was machst du mit dem? Nun, dann würde Mose sagen, mit dem Fremden sollst du tolerant umgehen, lass ihn über dein Land gehen, gib ihm Wasser für Kinder, Frau und Vieh und dann lass ihn im Frieden wieder ziehen. Den musst du nicht heiraten, den musst du auch nicht deinen Acker schenken, aber lass ihn als Fremden über deinen Acker ziehen, damit er seinen eigenen Acker finden kann. Das ist gerecht gegenüber einem Fremden. Wenn ein Jude jetzt sagt zu seiner Frau, ich lasse dich einmal über den Acker laufen, einmal ein Wasser trinken, aber dann sieh zu, dass du Land siehst. Ist das gerecht? Nein. Denn die Beziehung zur Frau ist, schon im Gesetz des Mose, eine völlig andere als die zum Fremden. Das heißt, Gerechtigkeit ist nie absolut. Gerechtigkeit ist immer konkret auf die Beziehung bezogen. Jetzt wird es spannend. Wenn ich von der Gerechtigkeit gegenüber Gott spreche, ist die spannende Frage, was will Gott von mir? Wie denkt er sich die Beziehung? So wie bei einem Fremden, so wie bei meinem Nächsten, dem, der mit in der Zeltstadt ist, so wie zur Familie. Nun, und Gott nimmt kein Blatt vor den Mund und macht es deutlich, und das Alte Testament formuliert es, zum Beispiel in der sogenannten, wir nennen das die Zugehörigkeitsformel. Die Zugehörigkeitsformel, zum Beispiel 3. Mose 26, 12. Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. 3. Mose 26, 12. Dasselbe Zugehörigkeitsformel wie 3. Mose 26, 12, auch Hesekiel 37, 27. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und so wird es noch in Offenbarung 21, 3. Ich wiederhole 3. Mose 26, 12. Hesekiel 37, 27, Offenbarung 21, 3. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und jetzt wieder, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Was will Gott? Was ist gerecht gegenüber Gott? Dass wir ihn Gott sein lassen in unserem Leben und dass wir nicht sein wollen als seine Partner, als sein Volk. Absolute Zugehörigkeit zueinander. Und die andere Formulierung ist uns wohl vertraut, das Doppelgebot der Liebe, 5. Mose 6, 4f, 5. Mose 6, 4f. Gott will, dass wir ihn lieben. Ein bisschen. Am Sonntag. Wenigstens vormittags. Und mit halbem Herzen. Nein, dass wir ihn lieben mit all unserer Kraft, mit allem Verstand, mit allem Bauch, mit allem Willen, morgens, mittags, abends, von Montag bis Sonntag und in alle Ewigkeit. Gott will nicht etwas von dir, er will nicht viel von dir, er will nicht nur dein Geld, er will nicht nur deinen Beruf, er ist so unverschämt wie ein frisch Verliebter. Ich will dich. Insofern ist Gerechtigkeit bei Gott nicht weniger als vollkommene Liebe. ihm erlauben, dass er uns vollkommen liebt und ihm diese Liebe dankbar erwidern. Ihm die Ehre geben, wie Paulus in Römer 1 dann formulieren wird, dass wir ihn nämlich Gott sein lassen und dass wir uns dankbar von ihm beschenken lassen. Gott will nichts als uns mit Liebe beschenken und dass wir ihn lieben in Dankbarkeit. Das ist alles, was er will. Ersatz dafür gibt es nicht. Wenn nämlich die beiden, die sich eben gerade in meinem Beispiel verliebt haben, sich morgen bei der Wanderung einig werden, dass die ganze Sache etwas verbindlicher werden könnte und der eine macht der anderen oder die eine macht dem anderen eine Liebeserklärung, dann sage ich, wenn ich sage, du, ich liebe dich, erwarte ich nicht als Antwort, okay, ich bin bereit, dir zu Weihnachten zu schreiben. Das war zu wenig. Oder ich bin bereit, dir einmal im Monat einen Blumenstrauß zu schicken. Das alles wäre viel zu wenig, sondern wenn ich sage, ich liebe dich, ich möchte mein Leben mit dir teilen, dann gibt es nur eine Antwort, die mich glücklich macht, dass der oder die andere, je nachdem wie die Konstellation ist, sagt, ich auch und lass uns näher kennenlernen, es könnte was werden mit uns beiden. Nicht? Das heißt, das ist Beziehung und das ist Gerechtigkeit. Jetzt aber am späten Abend, wenn es stimmt, dass für Gott Gerechtigkeit, die am jüngsten Tag sein Wohlgefallen findet, nicht weniger ist als vollkommene, uneingeschränkte Liebe. Wie ist es dann, wenn wir am jüngsten Tag nach unserem Verhalten beurteilt werden? Wer möchte am jüngsten Tag vor Gott treten und sagen, lieber Herr, in der Demut bin ich vollkommen. Ich habe dich immer vollkommen geliebt. Nie habe ich an mich gedacht, nie war ich eitel, nie habe ich mich selbst überschätzt, immer nur habe ich dich geliebt in Vollkommenheit. Ich habe das schon so karikiert, dass es ein Selbstwiderspruch ist, nicht eine Karikatur. Das heißt, das Ergebnis vom jüngsten Tag ist jetzt schon klar. Du kannst strampeln, wie du willst, von den Windeln bis zum Grab. Es wird sich nichts daran ändern. Kein Mensch kann sagen, ich habe Gott vollkommen geliebt, jeden Tag meines Lebens. Also ich habe auf jeden Fall noch keinen kennengelernt. Ich bin immer für neue Begegnungen offen. Aber nicht, das kann man gar nicht sagen. Damit aber haben wir den morgigen Tag schon vorbereitet. In Römer 1 bis 3 wird nämlich Paulus auf die Sünde kommen. Wir meinen immer, Sünde sei was mit Moral. So habe ich es als kleines Kind gelernt. Klau nicht die Äpfel deines Nachbarn, sondern sei artig und so weiter. Nicht? Sünde sei eine moralische Sache. Sünde kann sich in Moral äußern. Das Grundproblem, das Gott aber mit uns hat, ist die Trennung vom Wir. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Du in mir, ich in dir. Das war das, was Gott wollte. Das war das, wofür Christus kam und gestorben und auferstanden ist. Das ist die gute Nachricht. Und damit wir zum Schluss kommen und ich euch für heute nicht überfordere, wie passt jetzt Gottes Gerechtigkeit zusammen mit dem hohen Anspruch Gerechtigkeit als Liebe und dem Ergebnis, das wir selber von uns aus mitbringen? Römer 3, 26 nimmt er das Briefthema auf. Römer 3, 26. Ich beginne in Vers 24, dann könnt ihr, während ihr blättert, Vers 26 dann mit einsetzen. Und wir werden ohne Verdienst, geschenkweise heißt das, gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Und jetzt die Stelle, auf die es mir heute Abend ankommt. Um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Gott hat eine doppelte Gerechtigkeit. Er ist in doppelter Weise loyal. Erstens einmal ist er Israel immer treu geblieben. Er bleibt uns gegenüber immer treu. Er hält den Bund. Er hält sich ans Wir. Er ist der Gott seines Volkes und lässt sich auch durch ihr Versagen nicht davon abbringen. Er ist dir treu, auch dann, wenn du immer wieder untreu wirst. Er bleibt treu. Er ist gerecht. Aber das würde uns ja nicht helfen, dass er gerecht ist, wenn wir ihm weglaufen und haben das Ganze vermasselt. Deshalb ist seine Gerechtigkeit nicht nur seine eigene Treue, sondern er geht in unsere Untreue hinein, Barmherzigkeit und Gnade, und er macht uns gerecht im Glauben. Er ist gerecht und er macht uns gerecht. Wie geht das? Wenn wir doch ungerecht sind, wie kann er uns gerecht machen? Nun, das Entscheidende ist, und die Frage von heute Morgen, kommen Christen ins Gericht, ist hier wieder aufgenommen. Das Entscheidende ist, dass am jüngsten Tag wir nach unserem gelebten Leben, wenn wir Christus wegdenken würden, in der Tat vor dem Ergebnis stünden, keiner von uns hat vollkommen geliebt, niemand ist gerecht. Gott aber nennt deinen Namen und schaut auf Christus und sagt, die Gerechtigkeit meines Sohnes gilt für dich. Am jüngsten Tag wirst du nicht mehr deinen Puls fühlen, sondern den Herzschlag Gottes. Ist das nicht super? Ich hätte euch früher nicht ins Bett gelassen, bis ich euch das verraten darf. Das ist Evangelium. Du kannst dich heute abends ins Bett legen und kannst das Endergebnis des jüngsten Tages dir schon vergegenwärtigen. Denn das sagt dir das Evangelium zu. Du wirst als gerecht erklärt. Und zwar nicht als Produkt deines gelebten Lebens, sondern da wärest du, schwäbischer Konjunktiv, nicht irreales mit 3 ä, wärest du unrettbar verloren. Aber darum geht es gar nicht am jüngsten Tag. Am jüngsten Tag geht es nur um die Gerechtigkeit Christi. Und deshalb heißt gerecht werden vor Gott, gerecht machen von Seiten Gottes. Das, was ein Präsident und ein König kann, wenn er zu einer Gefängniszelle kommt, eines Mörders, der als schuldig erwiesen ist. Er kann die Schuld nicht leugnen, aber er kann ihn begnadigen. Und deshalb ist die Rechtfertigung aus Glauben nicht ein gerecht Vorfinden unseres Lebens, sondern die Begnadigung des zu Recht Verurteilten. Ist das nicht faszinierend? Ich kenne schon das Endergebnis des jüngsten Tages für dich und für dich und für dich, wenn du es nur im Glauben gelten lässt und annimmst. Du bist vollkommen gerecht. Und dann zierst du dich und bist ein bisschen demütig und sagst, ja, ganz gerecht bin ich noch nicht. Und dann sagt dein Engel, indem er mit dem Flügel an den Kopf zeigt, nicht, es geht doch gar nicht um dich, es geht doch um Christus. Deine Gerechtigkeit ist hoffnungslos, mach dir gar keine Illusionen. Die Gerechtigkeit Christi gilt für dich. Gottes Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Voraussetzungslos und bedingungslos. Das dürfen wir im Glauben annehmen und das dürfen wir uns sagen lassen. Alles, was es braucht, um dich zu einem vollkommen Gerechten zu machen, hat Christus bereits in Kreuzenauferstehung getan. Das liegt schon seit 2000 Jahren auf dem Konto, damit du es endlich abhebst. Und wir sind wie adoptierte Bettelwaisen, die längst Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes sind. Und wir sitzen auf der Schatztruhe des Evangeliums und halten unsere alte, verschmierte, wanzige Mütze hin, damit wir ein paar Cent erbetteln. Und so gehen wir durchs Leben und meinen, wir müssen selbst für unseren geistlichen Lebensunterhalt sorgen. Du sitzt auf einer Schatztruhe und diese Schatztruhe ist Christus und das Evangelium. Lass dich von ihm beschenken. Gibt es 2 oder 3 unter uns, die ganz laut beten mit uns, eine kurze Gebetsgemeinschaft? Das würde mich freuen. 2 oder 3.